Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 2. Generation Z goes Erwachsenenbildung. Das Thema Gen Z versus Boomer nimmt in den Medien einen großen Raum ein. Eigentlich vergeht kein Tag, an dem mir entsprechende Headlines in Zeitungen und Posts auf Social Media entgegenspringen. Immer wieder geht es um die Gestaltung von Arbeitsplätzen, um Fragen nach Einsatz und Engagement, um die Sinnhaftigkeit von Jobs und natürlich auch um eine ideale Work-Life-Balance. Tatsächlich werden viele Vorurteile geschürt und ich habe den Eindruck, es wird eher übereinander als miteinander gesprochen. Doch wie sieht es bei diesem Thema eigentlich in der Erwachsenen- und Weiterbildung aus? Denn ein Generationenwechsel findet ja auch dort statt, sowohl in den Teams als auch bei den Teilnehmenden. Verschiedene Akteure aus der Weiterbildungspraxis helfen mir in dieser zweiten Staffel von Epale Insights, dem Thema im Rahmen von 5 Folgen auf den Grund zu gehen. Folge 5. Generationenwechsel bei den Teilnehmenden. Und nun? So wie sich die Gesellschaft wandelt, so müssen sich auch Weiterbildungseinrichtungen immer wieder weiterentwickeln, insbesondere was Programmangebot und Formate angeht. In ihrem Job als pädagogische Mitarbeiterin bei der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung blickt Saskia Meyer aus einer Metaperspektive auf die Weiterbildungslandschaft.
Am Ende geht es ja auch um Teilnehmendenzahlen, wie viele Personen erreichen wir. Und besonders mit der gesellschaftlichen Aufgabe ist es ja wichtig, dass die Erwachsenenbildung auch viele Teilnehmende erreicht. Sei es jetzt direkt in Veranstaltungen oder auch in der nächsten Ebene durch MultiplikatorInnen, durch andere Materialien. Das ist ja unendlich eigentlich am Ende. Aber ich glaube, derzeit haben wir alle zu kämpfen, Teilnehmende tatsächlich zu erreichen, für diese attraktiv zu sein als Bildungseinrichtungen. Und ich denke, es liegt daran, dass sich Gesellschaft auch wandelt, dass das Lernen sich ändert und dass die Erwachsenenbildung eigentlich ein klares Standing-Gesicht oder auch ein Profil entwickelt. Ich bewege mich ja in erster Linie in der öffentlichen Erwachsenenbildung, ist noch was anderes zur beruflichen Erwachsenenbildung. Genau, diese Attraktivität zu steigern oder auch die, vielleicht ein bisschen auch der Bekanntheitsgrad, ich weiß nicht ganz genau. Ich denke, da muss reagiert werden, weil die Menschen sich ändern.
Doch was genau ist der Schlüssel, um Menschen mit einem Bildungsangebot für die eigene Einrichtung zu begeistern? Blicken wir zuerst einmal in die Volkshochschule Gütersloh. Leiter Dr. Elmar Schnücker beobachtet folgende Entwicklung.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt bei dieser Generationenfrage. Ich bin ja schon ziemlich lange dabei, dass man früher sagen konnte, wenn man vormittags eine Veranstaltung anbot, kamen nur ältere Menschen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Wir gehen auch so ein bisschen weg von dieser Zielgruppenarbeit. Wir erleben, dass das im Haus, egal ob morgens, früh Nachmittag oder am Abend in den Veranstaltungen, alle Generationen sitzen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass sich Gesellschaft verändert, dass sich Arbeit insgesamt verändert. Dass nicht nur bei den Jüngeren sich das verändert, sondern auch gleichzeitig dadurch bei den Älteren. Einmal dadurch, dass wir ein anderes Angebot haben. Wenn wir zum Beispiel in den Bereich der beruflichen Bildung gehen oder in den Bereich der EDV, ist das ja eine ganz andere Entwicklung, dass wir im EDV-Bereich eher ganz gezielt spezifische Themen anbieten und nicht mehr diese Grundkurse Word oder Excel oder sonst etwas, die über ein ganzes Semester gehen. Und da erleben wir auch, dass es ein Vorurteil ist und dass wir das inzwischen widerlegt haben, also belegt haben, dass es ein Vorurteil ist, dass ältere Menschen nicht mit EDV umgehen können. Das stimmt inzwischen nicht mehr. Dadurch verändern sich natürlich auch die Inhalte, die wir anbieten. Wenn wir merken, dass so ein Kurs über ein ganzes Semester nicht mehr läuft, dann ändern wir das.
Auch das Thema Teilnehmendenbindung erlebt er als sehr relevant.
Das ist natürlich auch bei der älteren Generation in unserer Teilnehmendenschaft vielleicht auch das Problem, dass da einige gar nicht mehr nach dem Kursthema mehr gesucht haben, sondern nur nach der Person, die sie kennen und die den Kurs schon seit Jahren geleitet hat und die dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir erleben das gerade im Fremdsprachenbereich jetzt, dass wir tatsächlich auch junge Dozierende bekommen, aber die sehr schnell wieder weg sind, sodass also was ja auch in der Weiterbildung immer noch ein wichtiger Aspekt ist, dieser Beziehungsaufbau zwischen Dozierenden und Teilnehmenden sich schon verändert, aber auch noch stärker verändern wird in Zukunft.
Hier gibt es also einen Zusammenhang mit dem Thema Personalbindung, welches in den Folgen 3 und 4 dieser Staffel bereits beleuchtet worden ist. Bildung und Beziehung gehen miteinander Hand in Hand. Denn nur wenn Menschen sich wohl und sicher fühlen, können sie sich auf Lernprozesse einlassen. Der soziale Aspekt ist also nicht zu unterschätzen. Zugleich werden die Angebote immer spezifischer und auch die Flexibilität der Menschen in ihrer Alltagsgestaltung hat sich über alle Generationen hinweg verändert. Dr. Mariella Gronenthal setzt sich als stellvertretende Leiterin besonders mit unterschiedlichen Zielgruppen auseinander und hat auch in der Geschichte der Volkshochschule Gütersloh spannende Impulse entdeckt.
Weil die Kollegin Programmhefte aus den 80er Jahren in der Hand hatte. Und da gab es eine Fachbereichsleitung, deren Verantwortlichkeit unter anderem Zielgruppen waren. Und da sind wir ins Schmunzeln gekommen, weil wir uns gefragt haben, was das wohl bedeutet hat und ob man sowas heute noch braucht. Und natürlich braucht man das im Prinzip immer noch. Es hat sich nur sehr stark verändert, was sich hinter diesem Zielgruppenbegriff verbirgt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, von dem wir heute zielgruppenorientiert denken müssen. Wie können wir die Bedürfnisse verschiedener Gruppen mitdenken, die in der Gesellschaft immer noch zu wenig mitgedacht werden? Und das ist auch eine Altersfrage natürlich. Wie können wir alte Menschen einbeziehen und junge Menschen einbeziehen? Aber eben auch, wie können wir Menschen mit Behinderung einbeziehen? Genauso wie welche ohne Behinderung, welche mit chronischen Erkrankungen. Wie sehr ist es so, dass man die sozusagen komplett in hybride Angebote verlagern kann, in komplett digitale Angebote verlagern kann? Wie sehr ist es so, dass man nicht eigentlich viel mehr unser reguläres Programm viel stärker hybrid auflegen müsste, damit es eben nicht immer eine Extrawurst ist für Leute, die was Besonderes brauchen, sondern einfach jeder Kurs für jeden wirklich zugänglich ist?
Zugleich ermuntert sie Teilnehmende dazu, sich aktiv in die Programmgestaltung einzubringen.
Versuche das auch oft in Veranstaltungen zu sagen, dass ich das Publikum ermuntere, wenn wir Vortragsveranstaltungen haben, die gut gehen und wo eine schöne Diskussion entsteht, dass ich versuche, am Schluss nochmal zu sagen, wenn Sie das Thema weiter besprechen möchten, wenn Sie bestimmte Aspekte aufgegriffen haben möchten, wenn Sie sagen, ich möchte unbedingt mal mit jemandem darüber reden, wie man an dieser Stelle folgenden Punkt noch weiterdenken kann, kommen Sie auf mich zu, ich entwerfe da was. Wenn ich weiß, dass der Bedarf in der Öffentlichkeit da ist und dass die Veranstaltung dann auch besucht wird, dann mache ich das ja gerne. Das ist ja genau das, wofür ich hier angetreten bin.
Mit einem partizipativeren Ansatz in der Angebots- und Programmplanung hat auch die Evangelische Akademie in Frankfurt gute Erfahrungen gemacht, wie Direktorin Hanna-Lena Neuser berichtet. Insgesamt spricht die Akademie ein breites Publikum an.
Kommt ein bisschen aufs Format an. Wir haben natürlich das klassische Akademiepublikum, das nun mal Zeit und Raum hat, sozusagen an solchen Veranstaltungen auch nochmal einfacher teilzunehmen. Das heißt, die Menschen 60 plus. Wir haben aber in Frankfurt tatsächlich den Vorteil, dass die Formate kürzer sind, dass die Wege kürzer sind. Das heißt, wir haben in Frankfurt gerade bei Abendformaten schon auch die, um die sich jeder prügelt, sozusagen die Mittelalten, die eigentlich irgendwie mit Familie und Beruf auch gut beschäftigt sind und sich nicht so viel Zeit nehmen können für Diskursformate. Und wir machen in Frankfurt aber eine sehr ausgedehnte Jugendbildungsarbeit, was auch mit Fördermitteln zu tun hat, aber was schon auch unserem Selbstverständnis entspricht, zu sagen, wir wollen in Frankfurt für junge Leute gerade im Bereich Demokratieförderung eine Menge anbieten und Räume schaffen und diese Akademie auch zu einer Akademie von jungen Menschen machen, mit dem Ziel, dass sie sich solche Räume auch aneignen.
Vor knapp 10 Jahren nahm dann die Planung für eine junge Akademie konkrete Formen an.
Als ich 2015 kam, lag die Grundsatzidee für sowas schon in der Schublade meines damaligen Vorgesetzten. Und wir haben die dann gemeinsam aber noch weiterentwickelt. Es war so ein bisschen die Zeit, in der man merkt, okay, jetzt kommt die AfD auf den Bildschirm. Trump wurde gewählt. Man hatte so das erste Mal in der breiten Bevölkerung so das Gefühl, okay, hier ist was im Gange, was jetzt irgendwie verunsichert und was neue Fragen aufwirft und was zeigt, dass die Demokratie nicht so selbstverständlich ist, wie wir das über Jahrzehnte uns zurechtgelegt haben. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir an dieser Frage, wie geht's mit der Demokratie weiter, insbesondere mit jungen Menschen arbeiten müssen, weil das die sind, die das später mal verantworten, wie es dann wird, so. Und daraus ist eben diese Idee entstanden, so ein Förderprogramm aufzusetzen für junge Leute, die da ein Interesse dran haben, die Lust haben, sich einzubringen. Und ja, daraus ist diese Idee entstanden, dieses Stipendium aufzusetzen. Und dann wurde das viele Male noch entwickelt und gedreht und gefeedbackt. Und irgendwann haben wir gesagt, so, und jetzt fangen wir einfach mal an und probieren es mal aus. Und seitdem entwickelt sich dieses Format auch jedes Jahr immer noch so ein Stückchen weiter, weil wir sehr intensiv eben auch mit dem Feedback der Teilnehmenden arbeiten und immer mal noch merken, ah, an der Stelle können wir noch mal nachjustieren. Und das finde ich das Spannende auch an dem Format sozusagen aus Veranstaltersicht, dass das nicht was ist, was wir für Jugendliche machen, sondern dass das was ist, was wir mit jungen Menschen machen und die jederzeit die Chance haben und auch aufgefordert sind, sozusagen wirklich an diesem Format auch mitzuarbeiten und mitzuentwickeln, wie es sein muss, damit es wirkt.
Gemeinsam wird die Junge Akademie immer weiterentwickelt und den Bedarfen und Gewohnheiten der jungen Zielgruppe angepasst.
Am Anfang hatten wir ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren. Mittlerweile haben wir das irgendwie so online so gestaltet, dass man das zur Not abends im Bett am Handy machen kann. Also weil wir glauben, junge Menschen haben vielleicht auch nicht immer so, also das ist einfach eine höhere Hürde, wenn man so eine ganz offizielle und formvollendete Bewerbung abgeben muss. Und wir erfahren dadurch nicht unbedingt mehr über diese Menschen. Das heißt, wir haben versucht, das jetzt so ansprechend wie möglich zu machen, sich bei uns zu bewerben. Es gibt aber trotzdem ein Auswahlverfahren. Es gibt auch Auswahlgespräche, die wir, und da fängt es vielleicht schon an, anders zu werden, als es bei anderen ist. Wir machen die immer in Gruppen, dass die sich auch untereinander schon mal kennenlernen und wissen, okay, mit was für anderen Menschen habe ich es denn da zu tun, weil wir glauben, dass das nicht ganz unbedeutend ist.
Die Menschen, die an der Jungen Akademie teilnehmen können, sind zwischen 18 und 30 Jahren alt, was noch einmal besondere Herausforderungen mit sich bringt.
Da können Sie sich vorstellen, das sind Menschen, die gerade Abitur machen vielleicht oder mitten in der Ausbildung stecken. Das sind aber zum Teil auch Menschen, die schon verheiratet sind und eine Familie haben. Also da liegen ganz viele verschiedene Lebensphasen sozusagen dazwischen. Und das macht es einerseits für alle Beteiligten total spannend, weil man auch untereinander einfach super viel lernen kann und mitbekommt, wie entscheiden sich andere für bestimmte Lebenswege. Also für Erfahrungen haben andere schon gesammelt oder sich auch wieder nochmal zurückzuerinnern. Ne? Wie war denn das, als ich Abitur gemacht habe und was waren da meine Fragen? Also auch sich selbst nochmal zu reflektieren. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Projekts, dass diese Gruppe über diese Altersspanne zusammengesetzt ist.
Einen besonders spannenden Effekt kann Akademiedirektorin Hanna-Lena Neuser für die Weiterentwicklung des allgemeinen Akademieprogramms beobachten.
Also das war ganz interessant, als wir das so 2-3 Jahre gemacht haben, kamen vermehrt Anfragen an uns, warum wir sowas nicht auch mal für Ältere machen. Also ich glaube, viele, auch ältere Menschen merken, dass solche Formate, wo man nicht nur berieselt wird oder nicht nur in einer Podiumsdiskussion sitzt, wo man doch eher Konsument ist als irgendwie Produzent, dass das schon auch für alle Altersklassen von Interesse sein könnte.
Die Arbeitsweisen der jungen Generation werden also auch von den älteren Teilnehmenden nachgefragt, sodass auch die klassischen Akademieformate von den Erfahrungen der jungen Akademie profitieren können. Ebenso bleiben der Akademie zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der jungen Akademie erhalten, zum Beispiel als Dozierende. Dieses Programm dient also auch der Gewinnung von Nachwuchskräften. Aktuell gibt es Überlegungen, die junge Akademie europäisch auszurichten, damit auch junge Menschen aus ganz Europa gemeinsam ihre Visionen für eine bessere Gesellschaft diskutieren und in konkrete Projekte überführen können. Das gemeinsame Arbeiten steht also im Fokus. Das Lernen in sozialen Kontexten geht weit über die reine Aneignung von Wissen hinaus. Saskia Meyer wünscht sich, dass der Aspekt der Begegnung und des Miteinanders in Lernkontexten künftig wieder mehr an Bedeutung gewinnt.
Ich denke nicht, dass dieser Individualisierungsprozess, in dem wir uns gerade befinden, gesellschaftlich für immer andauern wird. Weil irgendwann ist der Hunger wieder da nach Gemeinschaft, da hoffen wir mal, dass bis dahin nicht alle Vereine gestorben sind. Aber das wird sich auch wieder ändern. Aber jetzt gerade benötigen unsere Teilnehmende sehr wahrscheinlich eine Reaktion darauf. Und ich meine damit nicht, dass die Erwachsenenbildung, wie sie gerade ist, nicht richtig so ist. Das Lernen in Gemeinschaft ist wichtig und hat auch seinen absoluten Mehrwert. Aber trotzdem wird anscheinend gerade etwas anderes gefordert. Und darauf zu reagieren, ich glaube, das wird die Herausforderung und ist auch notwendig.
Und Employer-Branding-Strategin Anne Engelshove ermuntert soziale Organisationen, bewusst den direkten Kontakt mit potenziellen Teilnehmenden zu suchen.
Ich bin nicht der Meinung, ne, dass alles nur noch digital stattfindet, sondern gerade auch so mit Blick, ne, auf meine Kunden, die ja doch auch sehr lokal häufig agieren, sage ich auch immer, ne, was habt ihr denn für Kontaktpunkte? Wo nimmt man euch denn auch in der Region wahr? Wer sind denn eigentlich auch überhaupt eure Zielgruppen? Ne? Was sind sogenannte Kontaktpunkte? Eben im Analogen, aber genauso gut eben in der digitalen Welt.
Denn nur so kann sich Vertrauen in eine Bildungseinrichtung entwickeln, können Lernbeziehungen entstehen. Und das ist und bleibt wichtig, egal welche Altersgruppe, welche Generation erreicht werden soll. Die Perspektiven und Eindrücke verschiedener Akteure der Erwachsenen- und Weiterbildung sichtbar zu machen und für Austausch zu sorgen. Genau das ist eine wichtige Aufgabe von EPALE. In Form von Blogartikeln, Konferenzberichten und Fachdiskussionen können sich alle Weiterbildungsenthusiastinnen und Enthusiasten aktiv einbringen. Und natürlich macht das Stöbern auf EPALE auch Lust auf europäische Bildungsarbeit. Vielleicht wäre ja ein Erasmus-Plus-Projekt eine tolle Bereicherung für deine Bildungseinrichtung? Dann kann ich dir auch Staffel 1 der Podcast-Reihe EPALE Insights wärmstens ans Herz legen. Denn da steht die Planung und Durchführung von Erasmus-Plus-Projekten im Fokus. Die Podcast-Reihe EPALE Insights ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.